Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast
wieder mal Florian.
Hallo Florian.
Hallo Toni.
Das ist so lange her, ja, dass du in unserer Sendung warst, dass ich mich gar nicht mehr recht entsinnen kann, wann das war. Ja, so lange ist das her. Aber deswegen ist es besonders große Freude, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Für die Hörer.
Jetzt bin ich gespannt.
Genau.
Liebe Hörer, Toni denkt nach.
Ja, das ist selten, dass ich denke. Für die Hörer die spannende Frage, wer ist eigentlich Florian? Weil wir haben Leute, das passiert immer wieder, die, wie das bei iTunes und den anderen Tools üblich ist, immer mit der neuesten Sendung anfangen und die anderen Sendungen vielleicht gar nicht kennen. Und sich jetzt fragen, wer ist überhaupt Florian, der jetzt hier in dieser Sendung ist. Florian ist ein sehr guter Freund von mir und gleichzeitig ein Weltenbummler, ein digitaler Nomade, würde man heute sagen, aber das ist mir zu wenig. Im Prinzip ist Florian der Abenteurer, der das macht, was viele gerne machen würden und sich nicht trauen. Und gleichzeitig ist er Coach, um Leuten zu helfen, genau diese Themen anzugehen, die vielleicht der Grund sind, warum sie blockiert sind, das nicht machen, was sie eigentlich machen wollen.
Ja.
Schöne Zusammenfassung.
Ja, super. Ja. Der Abenteurer, der er immer sein wollte und sich nie getraut hat.
Und sich jetzt seit mehreren Jahren traut. Und ich sage immer, ein Milligramm an dem Grund, hoffe ich zumindest, waren auch unsere Gespräche zu sagen, mach das mal, Florian. Und hoffe ich zumindest, dass ich da einen kleinen Teil mit dazu beitragen konnte. So, und jetzt für die Hörer, Florian, jetzt musst du nochmal erklären, was du alles machst, weil das ist so eine lange Liste.
Ja, einiges. Einiges und doch nicht so viel, weil genau genommen bin das immer ich. Interessant finde ich für die Entwicklung, insbesondere wenn du als Hörer schon die ein oder andere Folge Guerilla FM gehört hast, dann war ich ja schon mal dabei. Und war ich das erste Mal dabei, als ich das erste Mal ein eigenes Abenteuer gemacht habe und gesagt habe, jetzt mache ich mal was ich schon immer mal tun wollte und zu Fuß in der Sahara unterwegs war. Und seit diesem Zeitpunkt bin ich als Coach tätig und überwiegend war ich in dieser Zeit bei Karrieregesprächen involviert, habe die immer wieder fokussiert auf, was willst du eigentlich wirklich? Und da ich diese Frage kontinuierlich allen anderen gestellt habe, schwirrte die natürlich in meinem Kopf rum und ich habe mich gefragt, was will ich denn eigentlich wirklich? Und da ist mir klar geworden, ich will vor allen Dingen reisen, ich will vor allen Dingen weit weg, ich will spannende Dinge erleben und über diese sprechen und anderen Menschen helfen, genau diese Entscheidung in ihrem eigenen Leben zu treffen, damit sie ihr Leben so spannend leben, wie sie es gerne für sich selber wollen. Es geht also nicht um mich in den Gesprächen, sondern um meinen Gesprächspartner. Für mich selber heißt das, dass ich eine Online-Coaching-Plattform habe, die heißt happylife.coach und dort kann man sowohl Online-Programme abrufen, wie sich auch für meine Abenteuerseminare, das ist nämlich die Herzensangelegenheit, die große Leidenschaft, jemanden rauszuholen aus dem Status quo, zu verreisen und dort so tolle Erlebnisse zu schaffen, dass Menschen mit einem besseren Gefühl dafür zurückkommen, was sie eigentlich wirklich wollen und dann auch in die Umsetzung kommen. Mhm. Ich spreche darüber und schreibe darüber auf dem Blog und Podcast Simplicity of Happiness, der ist zweisprachig und habe einen super genialen deutschen Co-Host, Toni Owen.
Ja, mich, ja.
Und so ist das Ganze ja zustande gekommen und mittlerweile gibt es den in zwei verschiedenen Versionen, der eine ist deutsch, der andere ist englisch und daneben habe ich mir einen Traum erfüllt und ein Zuhause südlich des Äquators am Indischen Ozean geschaffen, habe die Caveman Lodge aufgebaut im Laufe des letzten Jahres und habe dort eine Lodge zusammen mit einem Local Partner. Und wenn ich hier bin, laufe ich Ultradistanzen, am liebsten in den Bergen, und darüber schreibe ich einen Läuferblog.
So, also wer jetzt schon den Überblick verloren hat, was mich nicht wundert, wir beide kennen uns ja eine Weile und ich kenne ja die einzelnen Etappen ein bisschen besser. Lass uns mal heute ein Thema rausgreifen, auch ein Grund, warum ich mir so sehr gewünscht habe, dass du wieder in die Sendung kommst, nämlich die Lodge. Ja, das ist ja auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Unternehmertum-Projekt. Ja, also als du als Unternehmer, der sagt, ich mache eine Lodge auf. So. Jetzt für alle, die das jetzt hören, vielleicht nicht wissen, was ist eine Lodge? Eine Lodge ist eine
Hotel-Gästehaus.
Ein Gästehaus, ja. Mhm. Jetzt nicht ein traditionelles Hotel vielleicht, wie man sich das im westlichen Standard vorstellt, sondern ein Gästehaus, wo jetzt jemand ganz normal sein Zimmer bucht, genauso wie er es im Hotel macht, und dazu eben bestimmte. Eine Lodge ist ein bisschen anders als ein Hotel, finde ich. Ja. Also sozusagen,
wobei das, also wenn du die meisten Menschen nach einem Hotel fragst, dann stellen sie sich ein Gebäude vor, und in diesem einen Gebäude gibt es ganz viele Zimmer und unten gibt es eine Lobby, und das ist sozusagen so ein Gebäude. Jetzt genau. Ist das in tropischen Gefilden, sei das auf den Malediven, den Seychellen, den Komoren, in Sansibar oder irgendeine Busch-Lodge im tansanischen Busch, da werden meistens keine riesen Klötze hingebaut, sondern du baust verschiedene Hütten, wenn es auch noch im Local-Stil ist. Und Hütte ist die genaue Übersetzung von Lodge.
Genau. Und deswegen sage ich immer, es ist für mich kein Hotel. Ja. Ja, das ist der Grund. Aber im Prinzip bist du plötzlich
Hotelbesitzer.
Hotelier.
Yay!
So, und jetzt ist eine spannende Frage, warum, wie ist das passiert? Also es ist ja einfach, man hat so eine Idee, will das machen vielleicht, okay. Aber das Besondere daran finde ich, wie du das, nach welchen Prinzipien du das für dich entwickelt hast, dass das überhaupt heute funktioniert, ja, oder dass das überhaupt ins Funktionieren gekommen ist. Mhm. Und dazu muss man eben sagen, du hast keinen Hintergrund, du hast weder familiär noch beruflich jemals mit solchen Sachen zu tun gehabt, so richtig. Mhm. Und
es gibt also Geschichten aus vergangenen Zeiten.
Okay. Und die Grundidee war aber, warum wolltest du eine Lodge in Sansibar?
Ja, also interessant, und das vielleicht als Inspiration für jeden, der schon mal was gemacht hat, was irgendwie total gefloppt ist. Ich habe als ersten Job nach dem Abi und nach dem Zivildienst habe ich in einem Bagelladen gearbeitet.
Bagelladen,
ja. Und unsere Idee war so ein Frühstücks-Kaffeeladen. Genau wie Starbucks jetzt. Das gab es 2000 einfach noch gar nicht. Und da haben wir in Köln eine weitere Filiale zusammen eröffnet, haben das Unternehmen sozusagen gemeinsam auf neue Beine gestellt. Es hieß Breakfast oder Breakfast, und da haben wir so die erste Version von Starbucks geschaffen in Köln. Und da war ich auf einmal in dem Business, Menschen bedienen zu müssen. Ich war im Service, ich musste auf einmal mit Menschen als Chef umgehen und war selber nur 21, habe mein ganzes Geld da reingesteckt, habe zu viel Geld investiert und zu großen Laden gehabt, dass wir ziemliche Geldprobleme bekommen haben, als in Deutschland die Wirtschaftskrise so einsetzt. Und das war ja Anfang der 2000er, da haben wir so einen richtig dollen Dip gehabt. Darüber hinaus habe ich mich mit meinem Partner abgrundtief verstritten, und wir haben uns nach 2 Jahren so bis aufs Blut gefetzt. Ich bin dort wieder raus, hatte zwar keine Schulden, aber auch kein Geld mehr. Vollkommener Flop. Und die Gedanken oder das Wissen davon habe ich jetzt wieder im Hinterkopf gehabt, weil ich gelernt habe, so meine Vergangenheit, meine Erfahrungen so mit in mein jetziges Leben mitzunehmen.
Und was war deine Lernerfahrung daraus, die dich jetzt bei deiner Lodge, seit wann hast du die jetzt? Fangen wir mal so an.
Ich habe Omi, also mein Partner heißt Omar, Omari, Kurzform Omi.
Ja.
Das kriegen die meisten ganz gut hin. Ich habe Omi kennengelernt, als ich dort im Urlaub war, vor ziemlich genau 2 Jahren.
Okay, vor zwei Jahren warst du einmal im Urlaub in Sansibar, ich kann mich erinnern.
Habe ihn kennengelernt und er hat gefragt, ob ich nicht Bock habe, ihm dabei zu helfen, seinen Plot, wo er sein Wohnhaus drauf hat, in eine Lodge zu verwandeln. Ich dachte mir, eine Lodge in Sansibar, oh, wäre ja schon cool. Habe meine Freundin gefragt, die Sansibar begeistert ist, ob sie das ebenfalls cool fand und sagte, ja, das ist schon immer mein Traum gewesen. So, und dann war das auf einmal mein Projekt. Und dann bin ich dort nochmal hingefahren und wir haben angefangen umzubauen. Mhm. Und dann bin ich nochmal hingefahren, wir haben weiter umgebaut und dann wurde es auch immer konkreter und es gab was. Und dann haben wir uns entschlossen, für den kompletten Winter hinzugehen. Und ich war jetzt 7 Monate dort und habe 7 Monate daran gearbeitet. Mein Learning, nachdem du mich gefragt hast, ist vor allen Dingen das, sehr klare Absprachen mit meinem Partner zu treffen.
Okay, Punkt Nummer 1.
Mich emotional nicht von diesem Gebäude oder diesem Unternehmenskonstrukt abhängig zu machen. Das habe ich früher, habe ich gedacht, das ist jetzt meine Zukunft und da muss ich jetzt alles reinstecken. Und ich habe nicht geschafft, den nötigen Abstand davon zu haben, mal einen Schritt zurückzugehen und darauf zu gucken, sag mal, was läuft eigentlich und was läuft nicht. Vielleicht macht es Sinn, uns zu verkleinern. Und so haben wir uns immer weiter in die Ecke manövriert damals. Mhm. Bis es kaum noch einen Ausweg gab, vor allen Dingen, weil wir uns dann darüber gestritten haben, weil das Geld auch sehr wenig wurde. Und deshalb habe ich in diesem Fall gesagt, Florian, Investment in Afrika mit einem Handshake Agreement, super gefährlich, das kann alles weg sein. Ich habe vom ersten Augenblick so agiert, dass ich gesagt habe, wenn das morgen abbrennt oder einen anderen Grund gibt, dass wir uns davon trennen, habe ich alles Geld bis dahin in meine Zukunft investiert, nämlich in eine Learn-Erfahrung. Mhm. So, ich habe also nicht gesagt, wir haben jetzt den kompletten Plot von 4000 Quadratmetern und den bauen wir jetzt mal komplett aus, sondern wir haben gesagt, okay, was brauchen wir, um zu starten? Also so ein Lean-Start sozusagen. Mhm. Sagen, okay, was ist das, was wir mindestens haben müssen, um 2 Gäste bewirtschaften zu können? Und damit fangen wir mal an. Und dann holen wir uns das Feedback von den Gästen und sagen, okay, was sollte der nächste Schritt sein? So, ich habe gewusst, das wird länger dauern. Das ist jetzt nicht, wir arbeiten da jetzt 3 Monate dran oder 2 Monate dran, bauen das auf und hoffen, dass dann die Hütte voll ist, sondern wir fangen mit was relativ Kleinem an und nehmen das Feedback und das Geld, um das kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das heißt, ich habe gesagt, ich investiere nur so viel, wie ich gerade kann und weiß, dass ich für die nächsten 2 Jahre kein Geld rausnehmen werde, sondern alles Geld, das wir erwirtschaften, wieder reinvestiere, was dann einfach ja meinem Engagement geschuldet ist, aber keine zusätzliche Investition. Mhm.
So, und so fing es an.
Und das mit dem Partner abgesprochen und wir beide gesagt, ja, okay, das ist der Schritt. Ich habe das gut für mich selber reflektieren können. Ich hatte einen klaren Plan, ich habe den klar kommuniziert mit meinem Partner. Der hat gesagt, okay, ich vertraue dir, wir machen das genauso.
Plus du hattest ein limitiertes finanzielles Engagement, hast du gesagt, das ist die Summe, die ich da reinstecke, ja. Und nicht immer wenn jetzt mehr und nach und nach und nach und plötzlich ist alles weg. Das hast du nicht gemacht, ne?
Genau.
So, und dann habt ihr das gemacht, dann konntet ihr die ersten Gäste bewirten.
Ja.
Und also, was dann passiert?
Und dann haben wir das Geld, reinvestiert. So. Wichtig war mir dabei, dass ich schon mit den ersten Gästen nicht die Idee hatte, damit jetzt möglichst viel Geld zu verdienen. Sondern es, also ich hatte auch nie die Idee, ich baue das Ding jetzt auf, um das in einem Jahr zu verkaufen mit Gewinn. Sondern ich habe mir gedacht, das ist was, wo ich jetzt Arbeit reinstecke. Und das werde ich so lange weiter tun, solange ich daran Spaß und Freude habe. Und wenn das gut geht, dann habe ich auch in 20 Jahren noch irgendwie eine Lodge. Das heißt, ich möchte auch gerne, dass potenziellerweise in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren immer noch Gäste kommen, die sagen, das ist ein schöner Fleck, den kann ich weiterempfehlen, da möchte ich gerne hin. Ja. Das heißt, ich habe ganz Sansibar untypisch meinen Partner immer wieder darauf gepusht, zu sagen, wir müssen nicht das Maximum an Geld mit diesem Kunden, wir haben kein anonymes Geschäft, das machen viele andere Local Sansibaris. Die Lodges, die gehören häufig anderen, die werden dann gemanagt von irgendwelchen Sansibaris, die aber namenlos dahinter stehen. Mhm. Und die versuchen, aus jedem Kunden so viel Geld wie möglich zu pressen, mhm, weil niemand kann ja sagen, du, der Tony, dem kannst du nicht vertrauen. Und die wissen gar nicht, wer dahinter steht. Es ist egal, ob das die Dolphin-Touren sind, ob das Gewürztouren sind, ob das teilweise einige Safaris sind, ob bei Nationalparken irgendwelche Guides oder teilweise auch Hotels, wo versucht wird mit dem so One-Shot, du versuchst den jetzt zu erlegen, versuchst jetzt das Maximum an Geld an dem rauszukommen.
Und das, glaube ich, ist, was jeder schon mal erlebt hat, wenn er irgendwo war, wo das ja, so auch so abziehen. Eine Kultur ist, der kommt eh nur einmal, weil dann führt das zu miserabler Qualität. Das sind so die typischen Touristenrestaurants, die du überall hast, wo viele Touristen
tolles
sind.
Tolles Menü, Hälfte ist nicht vorhanden, das, was vorhanden ist, schmeckt scheiße.
So, aber die sagen, egal, morgen kommt ja wieder der nächste Schwung von neuen Deppen. Genau. So. Und das hast du bewusst ja komplett anders gemacht. Ja. Du hast eine andere Reihenfolge. Ne?
Ja. Ich habe von Anfang an gesagt, ich schreibe meinen Namen da groß drauf und ich kommuniziere das in meinem persönlichen Netzwerk. Das ist also nichts, wo ich hoffe, dass wir da generisch oder übers Internet irgendwelche Leute, die da zufälliger mal vorbeikommen oder einen Reiseführer lesen, sondern wo ich gesagt habe, nee, das ist was, ich möchte das so ausbauen, dass ich da hingehe und sage, boah, eine geile Nummer. Also da
das
will
ist der Platz, wo du selber sein möchtest.
Und das meinen Freunden verkaufen und vorstellen kann. Und das führte dazu, als wir dorthin gegangen sind, dass wir super viele Gäste hatten, sowohl von Judy, komplette Krankenhausbelegschaften waren da und meine Freunde ebenfalls, die dann wiederum ihre eigenen Freunde angesprochen und motiviert haben. Deshalb kamen sehr viele Leute, die gesagt haben, ich kenne einen, der dich kennt und die Vertrauen darauf hatten, dass mein Name da oben groß drüber steht. Das heißt, eine Webseite, super personifiziert, auf der Startseite Foto von Omi und von mir, persönliche Ansprache, Handynummer rausgegeben, E-Mail-Adresse, also nichts Office-Ad oder so, sondern florian@cavemanlodge.com und omi@cavemanlodge.com. Und ihm klar gemacht habe, du, was auch immer wir machen, wir sind im Internet dafür, wir müssen im Internet dafür mit unserem Namen gerade stehen. Wenn jemand was Schlechtes schreibt, ist das, was alle anderen Leute über uns lesen. Und ich habe gesagt, wenn wir null gewinnen, also Umsatz muss schon irgendwie stimmen.
Idealerweise
also,
die Kosten decken wenigstens, ja.
Also wir können uns das nicht erlauben, dass wir jeden Tag das Essen dafür kaufen und das irgendwie umsonst weggeben. Aber wenn wir Essen anbieten, dann muss es so gut sein, dass Leute sagen, da will ich wieder hinkommen zum Essen. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich die Lodge insgesamt gestaltet habe. Ich habe bei allem immer wieder den absoluten Minimal-Ansatz gehabt. Was ist das, was wir mindestens brauchen und dann so gut können, dass man daran nichts aussetzen kann? Das bedeutet für unser Restaurant, die meisten sansibarischen Restaurants haben 5, 6, 7 verschiedene Sachen auf dem Menü. Haben dann aber nur 5 Gäste. Das heißt, entweder gibt es die Hälfte nicht oder der Rest ist eingefroren und dann fehlt was. Und ich habe gesagt, das machen wir nicht. Wir machen nur ein einziges Dinner. Und wir wohnen direkt am Meer, Fischerstrand oder Fischerort. Wir machen ausschließlich Seafood. Mein Anspruch war immer, ich möchte, dass wir das beste, frischeste Seafood anbieten, was an dem Tag möglich ist. Und das Ganze kombiniert mit einem Local Dish. Also Reis, Gewürzreis, Pilau, sowas in dieser Richtung.
Was man eben dort isst, ne?
Ja, damit die, weil das können die Köche dort vor Ort auch gut. Ja. Du kannst denen beibringen, einen Wiener Schnitzel zu machen, das schmeckt immer scheiße.
Ja.
Und dann sag ich, lieber ein Fisch, immer gegrillt, immer frisch, niemals vorher eingefroren, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Oder anderes Seafood kombiniert mit einem Local Dish. Und das Ganze frisch für alle. Das heißt, es gibt abends um ungefähr 7.30 Uhr Essen. Ab 7 Uhr brennt der Grill. Und du kannst woanders hingehen, woanders was essen. Aber wenn du bei uns isst,
ist ein Gericht.
Ist es das Beste, was du an diesem Tag bekommen kannst.
Ja.
Führt dazu, dass wir prompt Ratings bei Airbnb und bei Booking hatten, wo Leute gesagt haben, beste Essen in ganz Sansibar. Und die haben alle den Koch gelobt. Und das waren aber verschiedene Köche. Und teilweise habe ich selber gekocht, was die Leute gar nicht so mitbekommen haben. Ich habe mit der Mama gekocht, die hat dann das Local gemacht und ich habe den Fisch irgendwie vorbereitet. Weil wir einfach gesagt haben, keep it simple, so dass wir nicht fuschen müssen, sondern es so gut machen können wie irgendwie möglich. Und das Gleiche gilt für die gesamte Lodge. Wir haben keine Klimaanlage, die dann die Hälfte der Zeit nicht funktioniert. Wir haben kein heißes Wasser, wo dann nichts rauskommt. Wir haben saubere, einfach eingerichtete Zimmer. Die sind, da ist kein großer Schnickschnack drin, da hängen jetzt ein paar Bilder drin, aber ansonsten ist da ein Bett, eine Ablage, ein Badezimmer mit Waschbecken, Toilette und einer kalten Dusche.
Ja.
Aber alles ist sauber. Alles funktioniert. Wenn du auf die Toilette drückst, kommt Wasser raus. Das ist bei anderen teilweise nicht der Fall. Also sozusagen, ich fange mal ganz, ganz unten an. Und das machen wir dann gut. Das heißt, die Leute, die mit dem Preisniveau was erwarten, es wird grundsätzlich overdelivered. Ja. Wir sind mit allem, was wir tun,
besser als
der Preis suggeriert.
Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du eine Reihenfolge hast, nach der du sozusagen eine Prinzipienfolge, nach der deine Mitarbeiter, ja, du selber natürlich, deine Mitarbeiter und die ganze Lodge sozusagen funktioniert.
Ist mir überhaupt nicht bewusst geworden, als ich damit angefangen habe.
Ich weiß, aber deswegen ist es so spannend, ja, wenn man heute dann aus deiner Reflexion das nehmen kann und sagt, wie ist das eigentlich bei mir, und einem klar wird, warum Sachen jetzt funktionieren, weil das hat einen Grund, ne?
Also das ganz Entscheidende, um das nochmal zusammenzufassen, war die Überzeugung, nur Dinge zu machen, die wir können.
Mhm.
Nicht auf das andere Hotel und die haben aber noch einen Pool. Nein, wir haben keinen Pool.
Ja.
Was wir machen, ist, wir bieten die geilsten und besten Delfintouren an, weil wir haben ein Boot und wir haben den Indischen Ozean vor der Türe. Das können wir richtig gut, weil wir das verstehen. Und das machen wir so gut wie möglich. Und das anderen Schnickschnack nicht. Und das habe ich durch alles immer wieder versucht umzusetzen und habe mir dann überlegt, wie kannst du das mit kurz und knapp auf den Punkt bringen,
ja,
weil so muss das mein Partner oder Angestellte bringen. Dann ist mir klar geworden, eigentlich sind es 3 Schritte. Wenn wir irgendein Problem mit irgendeinem Gast haben, denn auch bei uns ist es vorgekommen, dass Leute extrem negativ über uns gesprochen haben.
Mhm.
Weil die, und das war meistens darin begründet, dass sie eine Erwartungshaltung hatten, die irgendwo hergekommen ist, die sie dann dort nicht wiedergespiegelt. Manchen Leuten war zu heiß. Am Äquator. Den anderen war es zu sandig. Am Strand.
Ja.
So, das tut mir dann leid. Wenn die sich allerdings aufgeregt haben, habe ich gesagt, als allererstes zählt für mich Happy Client. Wenn das der Fall ist, Happy Staff, also Happy Mitarbeiter. Und als Nummer 3, Make Money.
Happy Bank Account.
Happy Bank Account, ja. Ich glaube, dass wenn du dich um 1 und 2 kümmerst, wird 3 logischerweise folgen. Weil die Kunden sind die, die Geld bezahlen. Und ich finde es einfach scheiße, jemanden abzuziehen. Und ich finde es scheiße, jemandem was bezahlen zu lassen, wo er der Meinung ist, das hat er da gar nicht gekauft. Das heißt, wenn die Qualität so gut ist, jemand sagt, bezahle ich total gerne. Und wir haben Leute gehabt, die gesagt haben, naja, Essen können wir ja mal probieren. Und dann sind sie auf nur 14 Tage da geblieben und haben jeden Abend bei uns gegessen. Das heißt, das war einfach, on the long run haben wir damit mehr Geld verdient.
Mhm.
Und wenn die das anderen Leuten erzählen, dann kommen die wieder. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir über den Winter vielleicht 30 Gäste haben werden. So. Und ich habe den Überblick verloren, wir haben über 150 gehabt. Wir waren fast die ganze Zeit ausgebucht, wir hatten auch immer richtig viel zu tun und waren dadurch die ganze Zeit am Limit und haben bei Booking als neue Lodge ist das relativ schwierig, sich da zu etablieren. Du kannst maximal 10 Punkte haben, wir liegen momentan bei 9,2 Punkten.
Mhm.
So, da komme ich vielleicht irgendwann mal hin, wenn wir einen Pool und wenn wir dies und das und jenes haben. Hat also funktioniert, bei Airbnb sind es glaube ich 4,7 von 5. Und ich glaube, das gibt da ein gutes Feedback. Das heißt, wir sind schon fürs ganze nächste Jahr ausgebucht und wir haben mittlerweile eine Mitarbeitergruppe, die rennt die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen. Sie sind stolz, dass sie da arbeiten, sie sind zufrieden. Sie behandeln unsere Gäste und sich selber wie Freunde. Das heißt, es ist eine super familiäre Stimmung dort. Und die überwiegende Anzahl der Leute, die dorthin kommt, fühlt sich so wohl, dass sie länger bleibt, was dazu führt, dass wir mehr Geld verdienen, als wir es erhofft haben.
Und wenn man jetzt zurückguckt und wenn der Hörer das jetzt hört, sagt er, naja gut, entweder hattest du jetzt Glück oder wie auch immer, aber ich glaube, dass dahinter was anderes steckt. Du hast ja gesagt gerade, dass dir, als du begonnen hast, dass du nicht sagst, hier ist mein Dreiklang in wie es zu sein hat. Zufriedener Kunde, zufriedener Mitarbeiter, zufriedenes Bankkonto, in der Reihenfolge bitte. Sondern, dass sich das entwickelt hat. Aber da kommen ein paar Sachen zusammen, die der Grund sind, warum das jetzt funktioniert. Ne?
Mhm.
Das eine ist, du wolltest es gerne haben, aber hast nicht deine Identität damit verbunden, ne?
Ja, ich habe es vor allen Dingen nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen.
Genau, du hast die Reihenfolge umgedreht. Du hast nicht gesagt, ich mache das jetzt, um Geld zu machen. Du hast gesagt, ich will es machen, weil es einfach cool wäre, eine coole Lodge überhaupt, dass es überhaupt so eine coole Lodge gibt, wo man sich so wohlfühlt, wo ich auch gerne wäre.
Ja, ich habe es gemacht, um etwas Schönes zu kreieren. Mhm. So. So einen Traum zu realisieren. Das ist so wie du schreibst jetzt ein Buch und denkst dir nicht, du schreibst das Buch, um das möglichst vielen Leuten zu verkaufen, sondern du schreibst das Buch, damit es so schön und so toll ist, wie du es nur irgendwie machen kannst.
Ich sage immer, wer das Buch kennt von Tanja Blixen, Out of Africa, der erste Satz heißt, ich hatte eine Farm in Afrika. Ne? So fängt das Buch ja an. Und den Film kennen vielleicht viele da mit Robert Redford und so. Aber das Entscheidende ist, wenn man dieses Buch liest, ist es ja genau das. Diese Frau konnte sagen, als sie dann später in Dänemark wieder in ihrer Heimat ist und ihre Biografie quasi schreibt und fängt an und sagt, ich hatte eine Farm in Afrika. Das war ihr Wunsch, ja, dieser Traum, dass der dann bei ihr dann am Schluss aufgrund von verschiedenen Dingen anders verlaufen ist, als sie sich vielleicht gedacht hat. Aber
bei mir ja auch noch der Fall sein kann.
Immer, jederzeit. Mhm. Ich meine, es gibt ja keine Garantie für nichts. Ne? Es kann sein, es hat jetzt gut funktioniert. Es passiert irgendwas und irgendwann funktioniert es nie mehr oder. Das kann ja alles passieren, ne? Man weiß ja nie. Aber du kannst immer sagen, Ich hatte eine Lodge
eine Lodge in Sansibar. Weißt du noch damals auf unserer Lodge in Sansibar? Also hättest du mir das vor 10 Jahren erzählt von so einem, das ist auch schwierig, wenn ich mich immer aus der Heute, ich bin ja immer ich. Mhm. Ich bin immer heute. Ja. Und alles, was ich mache, ist für mich normal. Das ist ja nicht mir heute Morgen auf die Füße gefallen, sondern ich habe da drin gearbeitet. Für mich hat sich ja alles langsam entwickelt. Und das heißt, ich halte mich heute für einen ganz normalen kleinen Jungen mit unerreichten Wünschen und Träumen. Und ich denke mir, und ich gucke mir dann immer andere Leute an, die einen Podcast haben, der 10-mal so viele Downloads hat wie meiner und denke mir so, oh, die sind gut und ich nicht. Und dann gucke ich mir jemanden an, der eine Lodge hat und die ist aber 10-mal so groß wie meine und hat einen besseren Blick aufs Meer. Und dann denke ich so, die haben eine tolle Lodge und ich nicht. Und so kann ich das auf alles andere beziehen. Aus meiner Sicht denke ich mir, ich habe noch gar nicht viel geschafft. Wenn ich mir jetzt mal meine Sicht vor 10 Jahren und sage, ich hätte vor 10 Jahren jemandem erzählt von einem Typen wie dem ich jetzt bin, hätte ich gesagt, boah, ist das cool, aber
deswegen bist du ja der Typ geworden, der du heute bist, weil du das cool fandest, was da passiert.
Ganz, ganz wichtig für mich persönlich ist, dass bei allem, was ich mittlerweile, muss ich dazu sagen, das war früher nicht. Früher habe ich immer mit viel Zorn und viel Verklemmung und viel
Anstrengung,
Druck. Ja, und viel Resentment. Wie sagt man denn Resentment auf Deutsch? Ist nicht Vergebung halt.
Ja.
ich war so verhaftet mit vielen Dingen und konnte davon nicht loslassen. Mhm. Und alles, was ich jetzt heutzutage mache, egal was davon morgen in die Hose geht, ich empfinde dafür
kein Bedauern?
Bedauern, wenn es aufhört, schon, aber kein Hass. Mhm. Also kein, ich habe kein Resentment.
Ja.
Ist das englische Wort,
was wir wissen beide im Moment gerade das englische Wort, die Übersetzung nicht, aber wir.
Wenn ich mich morgen mit meinem Partner verstreite, kann ich sagen, es war eine geile Zeit. Cool, dass ich es gemacht habe. Und ich weiß, ich kann es einfach so morgen wieder. Es ist kein Hokuspokus dabei. Wenn mein Happy Life Coach aus irgendeinem Grund morgen kein Happy Life Coach mehr sein, ich weiß, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß, warum mein Facebook so viele Follower hat. Ich weiß, warum mein Instagram sich irgendwie verhundertfacht hat in den letzten 8 Wochen. Wenn mir jemand mein Instagram-Account jetzt abschalten würde, würde ich sagen,
schade. Aber ich kann es nochmal.
Ja. So, ohne Hass, ohne Verzweiflung.
Mhm. Für alle, die das jetzt hören, ich meine, das ist ja so ein bisschen unsere Absicht zu sagen, guckt euch mal an, was eure Wünsche sind und wo wir vielleicht die Projekte stoppen, weil wir uns sagen, ja, aber da kann ich kein Geld verdienen oder das geht so nicht. Oder wenn ich es mache, dann nur, wenn das und das ist. Und oft entstehen die Sachen, die wirklich einen glücklich machen, daraus, dass man die Themen verfolgt, die für einen selber auch eine emotionale Bedeutung haben, die einen zufrieden machen, die einen glücklich machen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Ja, und das Ganze kombiniert damit zu sehen, dass egal, was du gerade tust, im Endeffekt ist und bleibt es einfach nur etwas, was du gerne tust. Und wenn das in die Hose geht, das Projekt, dann ist das nicht weder dein Leben noch deine Zukunft, dann kannst du es woanders nochmal neu machen. Ich glaube, das ist auch nicht alles perfekt da. Aber das, was wir haben, ist vor allen Dingen dadurch gekommen, dass ich eine Vision hatte und auf dem Weg dahin die Lockerheit nicht verloren habe, mit täglichen Rückschlägen umzugehen. Und wo ich immer gedacht habe, ich verzweifle nicht. Und ich packe vor allen Dingen keinen Hass und keine Verzweiflung da rein, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es in die Hose geht. Und dann mache ich was anderes. Und bin stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Und jetzt kann ich schon sagen, also jetzt kann ich für meinen Rest...
Ich kann schon sagen, auf jeden Fall kannst du immer sagen...
Jetzt damals meine Lodgen, sagen sie war. Oh. Ja.
Damals ist sogar heute. Ja. Also, wenn ihr das hört, denkt mal drüber nach, wie ihr euer Business strukturiert habt. Ob ihr auch eine Folge von Werten habt, an die ihr euch halten wollt, könnt und auch andere Menschen inspirieren könnt.
Keine zwei DIN A4 Seiten, sondern was sind die?
Die 3, 2, 7, keine Ahnung, maximal 5.
Ja, 3 plus minus 2, würde ich sagen.
Genau. Ja, zwischen 1 und 5, ja, wo du sagst, das ist so die Abfolge, in der das funktionieren soll.
Keep it simple.
Und dann, wo ist der Ruf? Sage ich immer, ne? Was ruft dich?
Ja.
Es gibt immer was dich ruft. Und selbst, ich habe vielen Leuten auch gesagt, wenn ich Leute zum Coaching habe zum Beispiel, dann stelle ich fest, habe ich welche, die sagen, ich will was machen, aber es geht ja nicht, weil ich muss ja meine Familie ernähren. Und ich sage, du musst ja nicht. Wo steht denn geschrieben, dass du das, was du da gerade machst, dass das heute früh anfängt und morgen dein Geld verdient? Mach's doch ganz in Ruhe, mach's doch nebenbei. Wenn es dich so zufrieden macht, fang doch zuerst damit an und mach's mal. Und ich habe eine Freundin von mir, die hat vor vielen Jahren, kommt aus einem Großkonzern, hat vor vielen Jahren begonnen, so ein Nebenprojekt zu machen. Und 2017, ich habe die vor ein paar Wochen zufällig in der Tram hier in Berlin getroffen, erzählt sie mir, du kannst nicht glauben, was passiert ist. Ich habe jetzt ein Abfindungsangebot bekommen, das nehme ich natürlich, weil mein Geschäft, was ich vor 5 Jahren nebenbei aufgebaut habe, ist jetzt so tragfähig, dass ich denke, dass ich davon leben kann. Und eben nicht unter diesem Druck, oh, das Ding muss morgen Geld verdienen, sondern ist immer dieser Spur gefolgt, wo ist eigentlich mein Ruf, ne? Was ist das? Aber nicht mit dem, ich mache mir jetzt selbstständig und morgen bin ich pleite, ja? Sondern ich fange einfach mal an, mache es ganz klein und wachse es Schritt für Schritt für Schritt und jetzt sind 3, 4, 5 Jahre rum und jetzt ist es plötzlich eine Option, statt in dem Laden zu arbeiten, da rauszugehen. Aber wenn nicht, wäre es trotzdem, es hat sie glücklich gemacht und unabhängiger, ne? Dass sie es hatte.
Tony, du hast in einer Folge von Simplicity of Happiness einmal deinen Zen-Meister zitiert. Da ging es um eine Teeschale, und wo er gesagt hat, die ist zwar Jahrhunderte alt und die ist sehr wertvoll und die kann man nicht einfach so, da ist sie, nachmachen. Ja. Und trotzdem muss dir bewusst sein, in dem Augenblick, wo sie in dein Leben tritt, verlässt sie es auch eigentlich wieder.
Ist sie zerbrochen.
Ist sie zerbrochen, ja, genau.
Entweder in deinen Händen oder in den Händen eines anderen Menschen eines Tages mal.
Weil entweder wird sie kaputt gehen oder du wirst kaputt gehen. Ihr werdet nicht den Rest des Lebens, den Rest unserer Zeit gemeinsam verbringen. Und wenn du, und das hat was mit dem Thema Loslassen zu tun. Ja. Und wenn dir das auch bei deinem Business klar ist, kannst du sogar noch mehr Liebe da reinstecken in dem Augenblick, wo du es hast.
Ja.
Wenn du etwas nur baust mit dem Blick darauf, dass du das ja in 3 Jahren verkaufen willst und das ist nur die ganze Zeit dein Fokus, dann geht vielleicht ganz viel Herz dabei verloren. Und ich habe früher immer gedacht, wenn ich etwas plane mit dem Wissen, dass ich das verliere, dann stecke ich da doch gar kein Engagement rein. Und das stimmt insofern, als dass ich den Blick auf meine Lodge nicht habe mit, wie kann ich die möglichst gewinnbringend verkaufen, sondern ich denke mir ganz im Gegenteil, solange ich sie noch habe, möchte ich, dass sie so toll ist, wie es nur irgendwie geht. Denn irgendwann kommt der Punkt, wo wir uns so oder so trennen müssen. Und wenn ich dann zurückblicke, möchte ich sagen, die Zeit war eine geile. Und das hat bisher geklappt und das Feedback passte da ebenfalls.
In diesem Sinne, was soll man dem noch hinzufügen? Florian, vielen Dank, dass du heute zu uns in die Sendung gekommen bist.
Ja, gerne wieder.
Vielen Dank an die Hörer fürs Hören. Bleibt jetzt nur noch eins, eine gute Woche und wie immer, nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.